Ja, verehrte liebe Geschwister, unsere Herzen sind ja schon, wenn wir hereinkommen in diesen schönen Raum, adventlich gestimmt, wenn wir die schönen Gestecke sehen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Wir lieben ja dieses tröstliche, flackernde Kerzenlicht. Es gibt die Lichter, davon redet auch die Bibel, die unsere Hand entzündet hat, die man möglichst nicht verstellen soll, sondern auf einen Leuchter stellen soll, damit sie, so sagt Jesus, leuchten allen, die im Hause sind. Tröstliche Lichter, die gibt es, ich denke an eine Fahrt, die wir auf dem Dnieper machen konnten und dann hinüber von Odessa auf die Krim. Man denkt immer, im Schwarzen Meer könnte es keine Stürme geben, aber das ist ein wirkliches Meer. Und kaum waren wir aus dem Hafen von Kherson draußen, hat es unser für Flussschifffahrt gebautes Schiff in die Höhen geschleudert, in die Tiefe hinuntergeworfen. Es war schrecklich. Es war die Gnade Gottes, dass nur ein paar von unseren 150 Passagieren überhaupt aufgewacht sind. Denn es war ein Lärm, da sind die Deckstühle heruntergekommen, die Kühlschränke in der Küche sind umgefallen, ein furchtbares Lärm. Ich bin nach vorne zur Brücke gegangen, habe zum Kapitän gesagt, könnten wir denn nicht umdrehen? Es war ein bisschen schwierig, sich zu verständigen. Ich kann nicht Ukrainisch und er konnte wenig Englisch. Aber er hat mir deutlich gemacht, wir können nicht mehr umdrehen. So Flussschiffe sind gebaut wie eine Zigarrenkiste, wenn Sie überhaupt noch wissen, was eine Zigarrenkiste ist, ohne Kiel. Wir würden uns dem Sturm aussetzen und dann wäre es ganz aus. Wir müssen durchhalten, bis da vorne sehen Sie vielleicht das Licht auf dieser Insel vor Sevastopol. Wenn wir das erreicht haben, dann sind wir im Schutz dieser Insel. Sie können nicht sich vorstellen, wie ich in dieser Nacht zweieinhalb Stunden Ausschau gehalten habe, ob das Licht nicht endlich näher kommt, dass wir dann im Schutz sein können. Tröstliches Licht. Das gibt es in unserem Leben, das gibt es auch in der Bibel, im Gesangbuch. Er lässt den Seinen manch tröstlich Lichtlein scheinen. Wenn wir jetzt anfangen wollten zu erzählen, wie uns unser treuer Herr Jesus auch in dunkler Nacht und in Stürmen tröstliche Lichter gesandt haben, dann würden wir bis heute Abend nicht fertig werden. Aber wir würden die Heiligkeit und Ehre Gottes verletzen, wenn wir bei den biblischen Lichtgeschichten unterschlagen wollten, dass das Licht Gottes auch schreckend sein kann. Der Bibel wird meist davon geredet, von dem Feuer Gottes, das um sich frisst, bis hin zur Offenbarung, seine Augen waren wie Feuerflammen. Gleich am Anfang der Offenbarung, um den Thron waren Feuerflammen, schreckendes Licht. Und vielleicht gilt dann das, was im Psalm 90 steht, was uns jetzt in dieser Woche vom Ewigkeitssonntag her wichtig gemacht wurde. Unsere unerkannte Sünde stellst du ins Licht vor deinem Angesicht. Da ist dann nicht mehr das tröstliche Lichtlein, sondern das Erschrecken. Und ich habe früher nicht gewusst, wie das im Alter sein kann, unsere unerkannte Sünde stellst du ins Licht vor deinem Angesicht. Was da alles anfällt, jedes ungute Wort, das ich den Eltern gegeben habe, dass ich es versäumt habe, meinen Klassenkameraden wirklich ein Zeuge Jesu zu sein. Ich habe das Abzeichen der evangelischen Jugend getragen, aber wie habe ich mich benommen? War das einladend für Jesus? Das fällt alles ihnen ein. Versäumnisse. Was ich meiner Frau schuldig geblieben bin, meinen Kindern, meinen Enkeln, zu spät. Jetzt sind sie erwachsen. Das verzehrende Licht geht vom Herrn aus und ist Ihnen schon mal aufgefallen, sogar in der Weihnachtsgeschichte. Wenn wir Weihnachten und das Christfest so garnieren mit unseren tröstlichen Lichtleinen, dass es da heißt, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Die Hirten, die manches gewohnt waren, waren erschrocken, als die Herrlichkeit, das Licht Gottes aufgeleuchtet ist. In der Vorbereitung für diese Dienste, und ich danke sehr, dass ich eingeladen wurde, ist mir eingefallen und ganz neu bewusst geworden eine Stelle in 5. Mose 5. Wenn Sie die Bibeln vor sich haben, wir haben ja eine Bibelarbeit und deshalb muss ich Sie ein wenig durch die Bibel jagen. 5. Mose 5 lässt sich leicht behalten. Da heißt es im Vers 24, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. Wissen Sie, wo das nochmal aufgenommen ist im Neuen Testament mit dem verzehrenden Feuer? Damit wir nicht sagen, ja, das Alte Testament, im Neuen Testament ist Gott Liebe. Er tröstet uns, er ist uns nahe mit seiner Wärme. Nein, im Hebräerbrief nochmal. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Dass wir nicht so harmlos von Gott reden, Klammer auf, wir leben ja in einer Welt, die ist religiöser, als wir normalerweise wahrhaben wollen. Der Bertelsmann Verlag macht gerade eine Umfrage und stellt fest, dass was 96-97% des deutschen Volkes an ein religiöses, göttliches Wesen glauben. Aber dann machen sie so, wie wenn sie selber Chef wären. Wie kann denn Gott das zulassen, dass dieser ICE entgleist? Wo ist denn der allmächtige Gott? Wenn 3 Jahre später der ICE trotz gebrochener Achse in Köln nicht entgleist, dann sagen sie nicht, da war Gott da. Gott wird bloß angeklagt. Wir sind die Chefsankläger. Wer bist denn du, dass du mit Gott rechtest? Der junge Jesaja, frommer junger Mann, in Jesaja 6 ist uns berichtet, als der hört, alle Lande sind seiner Ehre voll und als er nur ein Zipfel der Gegenwart Gottes sehen kann, bricht er zusammen, weh mir, ich vergehe. Der heilige Gott lässt nicht mit sich kegeln, lässt sich auch nicht vor unser Gericht ziehen. Aber sagt, lieber Gott, wie kannst du das zulassen? Es gibt allerdings Anfechtungen. Ich denke jetzt gerade an eine Mutter, die ihren Sohn in furchtbarer Krankheit dahin siechen sah. Wenn die sagt, wo ist denn der allmächtige Gott, ist das verständlich. Da wäre es etwas merkwürdig, wenn wir Christen sagen, mein Lieber, so kannst du nicht mit Gott reden. Aber im Normalfall meinen wir, Gott sei ein Stammtischbruder, den wir in die Schranken weisen könnten. Oder bestenfalls noch Ein Trainer wie Armin Wewe, der uns enttäuscht, schicken wir in die Wüste, dann brauche ich die nicht mehr. Das ist der Trainer vom VfB Stuttgart. Also, Klammer zu. Und wenn wir schon bei 5. Mose sind, dann darf ich bitten, dass Sie nochmal umschlagen bei 5. Mose 5, ab Vers 23. Vorher war es 5. Mose 4, ich habe eine falsche Stelle genannt. 5. Mose 4, Vers 24, jetzt 5. Mose 5, ab Vers 23. Da sagt Mose, erinnert nochmal das Volk Israel dran, als ihr aber die Stimme Gottes aus der Finsternis hörte und den Berg, den Sinai, den Horeb, im Feuer brennen saht, tratet ihr zu mir, all eure Stammeshäupter und eure Ältesten, und spracht, siehe, der Herr unser Gott hat uns sehen lassen, seine Herrlichkeit und seine Majestät. Und wir haben seine Stimme aus dem Feuer gehört. Heute haben wir zwar gesehen, dass Gott mit Menschen redet und sie am Leben bleiben. Aber nun, warum sollen wir sterben? Dies große Feuer wird uns noch verzehren. Wenn wir des Herrn unseres Gottes Stimme weiterhören, so müssen wir sterben. Denn welcher Mensch kann die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer reden hören, wie wir, und doch am Leben bleiben? Also das war eine der Urerfahrungen des Volkes Gottes. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und jetzt lassen Sie mich in einem ersten Teil das noch einmal in Erinnerung rufen, weil wir das so oft vergessen. Es möge Ihnen einfallen, wenn Sie in der Christfestgeschichte hören, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist, so hat das Mose schon bei seiner Berufung erlebt. Er hat als Hirte dort an den mageren Weidegründen am Horeb plötzlich ein Feuer entdeckt. Was ist das? Wenn da jemand hat sein Feuer brennen lassen, es gibt einen Steppenbrand, so wie wir es jetzt in der Gegend von Los Angeles erleben, dass jemand sein Feuer nicht richtig ausgelöscht hat und dann plötzlich eine Feuerwalze über das ganze Land geht. Und als Mose näher herzutrat, kommt plötzlich die Stimme, zieh deine Schuhe aus, wirf deine Schlappen weg, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Ein Feuer, das brannte und doch nicht den Spardornbusch verzehrte, das war, was Mose zuerst mit Gott erlebte. Unser Gott, ein Feuer. Und so hat er es auf dem Weg mit seinem Volk Israel, das ihm anvertraut war, immer wieder erlebt. Das heißt dann, als die zehn Plagen über Ägypten kamen, der Herr ließ donnern und hageln und Feuer schoss auf die Erde nieder. Diese biblische Formulierung ist mir ganz neu aufgegangen. Feuer, das auf die Erde niederschießt. Wenn wir heute noch ein bisschen hören von der Feuersäule, die vor dem Volk Israel herging, um den Weg zu weisen, ich habe mir immer früher vorgestellt, das war so, wie man Johannesfeuer macht oder ein Lagerfeuer, das aufbrennt und dann zusammenfällt und ein bisschen glostet. Nein, Feuer schoss vom Himmel. Sie haben sicher schon die Bilder gesehen im Film oder Fernsehen, wenn so eine der amerikanischen Weltraumraketen losgeschossen wird vom Cape Kennedy, was das für ein Feuerstrahl, für eine Feuersäule ist. Und so ähnlich stelle ich mir vor, das war nicht bloß ein bisschen Feuerchen, sondern ein Feuerschuss, verzehrendes Feuer. Bei Propheten Daniel heißt, Feuer ging aus von Gott wie ein feuriger Strahl. Eine richtige Feuerwalze. Wenn es in der Bibel heißt, eine Feuersäule, dann müsste ich richtig eine Prachtsäule. Im Nazi-Deutschland gab es die Erfindung, ich habe das als junger Kerl erlebt, bei der Eröffnung der Stuttgarter Reichsgartenschau, dass rings um Stuttgart Scheinwerferbatterien aufgebaut waren, damaligen Luftwaffe, und die haben sich vereint zu einem, wie man sagt, Feuerdom, einem Lichtdom. Ich erwähne all solche Dinge, die aus unserer Welt kommen, wie Cape Kennedy oder dieser Feuerstrahldom, damit wir uns kein zu harmloses Bild machen von der Feuersäule, die vor dem Volk Israel herging. Schreckendes Feuer und doch zugleich fürs Volk Gottes tröstlich. Wenn die Herrlichkeit Gottes erscheint, die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, dann ist das die Außenseite, die sichtbare Außenseite der unsichtbaren Gegenwart Gottes. Im Hebräischen, wir als Theologen müssen ja entweder sagen, im Griechischen steht oder im Hebräischen, damit die Leute auch wissen, was wir alles gelernt haben. Im Hebräischen wird von der Kabod Yahweh gesprochen, von der Herrlichkeit des Herrn, vom Strahlglanz Gottes. Das ist die Außenseite der unsichtbaren Gegenwart Gottes. Letzten Sonntag bin ich auf das Wort eines indonesischen Kirchenführers gestoßen. Es hat mir zuerst sehr gefallen. Wir dürfen, so hieß es da, wir dürfen als Christen die Herrlichkeit Gottes hineinweben in das Gewebe des Alltags. Aber ich dachte, das ist ein schönes Bild. Wir Christen dürfen in den Alltag hineinweben die Herrlichkeit Gottes. Und dann saß ich zugleich an der Vorbereitung für den heutigen Tag. Wer sind wir, dass wir die Herrlichkeit Gottes hineinweben wollen, hineinweben können? Lass deine Finger davon weg. Sei froh, wenn die Herrlichkeit Gottes dich nicht zerschmettert, die unerkannte Sünde aufdeckt, dass du sagst, weh mir, ich vergehe, wie es der Jesaja gesagt hat. Gottes Herrlichkeit erfüllt zwar das ganze Universum. Heilig, heilig ist Gott, der Herr. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Alle Lande. Aber nur ganz selten werden wir das gewahr, dass die Herrlichkeit Gottes da ist. Dass unsere Welt durchdrungen ist von der Majestät Gottes. Und wir sollten hellhörig werden dafür, wie nahe der heilige und herrliche Gott uns sein kann. In Württemberg gab es als geistlichen Vater den Klosterpräzeptor Johann Albrecht Bengel. der 30 Jahre seines Lebens dazu verdammt war, 11- und 12-jährigen jungen Burschen Latein beizubringen und ein bisschen Bibelkunde. Dabei war er einer der gelehrtesten Männer, die je Württemberg hatte. Und als einmal sich über Denkendorf, da wo Bengel wirkte, ein Gewitter zusammenbraute und die ersten Donnerschläge kamen, die Blitze herabfuhren, kamen die jungen Burschen zu ihrem Lehrer: Herr Präzeptor Bengel, beten Sie mit uns. Und da soll Bengel gesagt haben: Nicht beten, höret. So sagt er, hört die Majestät Gottes, ich möchte nicht wegbeten, wenn plötzlich durch die Blitze und den Donner etwas gewahr wird von der Majestät Gottes. Nur selten wird uns etwas davon bewusst, dass die Majestät Gottes da ist. Damals am Sinai hat das Volk Israel gesagt: Mose, komm, sorgt dafür, dass das aufhört. Wir können es nicht ertragen. Wer kann da lebend bleiben? Und deshalb ist es verständlich, dass es das Gebet gibt: Bleib du uns gnädig zugewandt. Oder wie wir im aaronitischen Segen hören: Lass dein Angesicht über uns leuchten. Dass wir nicht bloß das verzehrende Feuer sehen, dass nicht nur die Sünde, die unerkannte Sünde uns bewusst wird im Licht vor seinem Angesicht, sondern dass sein Angesicht strahlend, belebend, tröstlich, wärmend über uns leuchtet. Davon wollen wir heute etwas hören, nach dieser langen Einleitung etwas von der Feuersäule. Aber wir müssen den Hintergrund sehen, dass auch nachher, werden wir hören, bei der Feuersäule das Doppelte da ist, das Schreckende. Für die Ägypter blieb das schreckend. Und für Israel wegweisend und tröstlich: Bleib du uns gnädig zugewandt, lass dein Angesicht über uns leuchten. Und deshalb jetzt als zweiter Teil. Der erste Teil war: Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Zweiter Teil: Gott hat sich gnädig in der Feuersäule zugewandt. In der Nachkriegszeit gab es ein Buch unter den Büchern, die damals rar waren, überschrieben die Feuersäule. Da hat eine Christenfrau beschrieben die furchtbare Not, wie die russischen Panzer die Flüchtlingstrecks eingeholt haben, überrollt haben, mit all den Schrecken, die folgten: Hunger, Krankheit, Kindersterben. War in dem Buch beschrieben, dass wahr wurde, mitten in dieser Not des Kriegsendes, was Jeremia 2 steht: Du musst inne werden und erfahren, welchen Kummer und welches Herzeleid es bringt, den Herrn, deinen Gott, verlassen und ihm nicht zu dienen. Kummer und Herzeleid, die Schrecken Gottes. Und mitten in diesen kaum zu beschreibenden und erst recht kaum lesbaren Schrecken hat die Schriftstellerin bezeugt, wie sie die tröstliche Führung Gottes erlebte, mitten im Schrecken. Das war schon, was Israel erlebt hat mit der Feuersäule. Der Schrecken des Feuers Gottes. Von unserem Gott schoss Feuer nieder, verzehrendes Feuer, für Israel tröstlich. Das darf ich Sie bitten aufzuschlagen, 2. Mose 13. 2. Mose 13. Ich hoffe, dass diesmal das Richtige ist. 2. Mose 13, ab Vers 17. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott, ach schon der Begriff, er führte. Gott hat nicht bloß dafür gesorgt, dass Israel gehen konnte, als der Pharao sie hatte ziehen lassen, und sagt, jetzt könnt ihr euren Weg selbst finden. Nein, Gott führte den Weg nicht durch das Land der Philister, der am nächsten war. Es war eine ganz kleine Landbrücke, 2-3 Tage Reisen wären es gewesen, von Pithon und Raemses hinüber ins Land, das den Vätern gelobt war. Gott führte sie nicht diesen Weg, den Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen, und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Ach, was ist das für ein Gott, den wir anrufen dürften, der unseren Wankelmut kennt. Wenn wir mit dem Köfferchen vor dem Krankenhaus stehen, aufs Taxi warten und denken, ach lieber Gott, dass du mich hast noch mal aus diesem Krankenhaus entlassen. Ich will dir dienen, ich möchte dir danken. Und dann kommen sie heim, auf dem Schreibtisch liegen die unerlegten Rechnungen und was die Frau aufgeschrieben hat, du solltest dem anrufen und der hat noch gefragt, wie dir es geht, du solltest auch dem Bescheid geben. Und dann kommt der Zorn hoch, was soll ich denn eigentlich alles schaffen? Und plötzlich von Dank und Lob nichts mehr zu spüren. Unser Wankelmut. Sie kennen ihn vielleicht aus anderen Situationen. Gott gedachte, es könnte das Volk gereuen. Kehr wieder um. Darum, Gott ist auch über unsere Wankelmut, ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Genau entgegengesetzt, wenn Sie mal auf der Karte ansehen, deshalb haben wir Karten in unseren Bibeln von Pithon und Raemses zum Schilfmeer. Dort, wo heute die Bitterseen sind, am Suezkanal. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägypten. Ach, das war eine Pracht, wenn der Mose entlang geschaut hat, den Kolonnen, alles prima, und die Alten sorgen für die Jungen, und die Heranwachsenden schieben das Wägelchen für die Betagten. Wohlgeordnet, war alles perfekt. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels ein Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Wenn ich bei Neckar-Westheim diese Wolke aufsteigen sehe über dem Atomkraftwerk, mitten an einem Tag, wo sonst wolkenloser Himmel ist, fast so schön wie heute, dann denkt man, ach, ob das nicht mal explodiert, das Atomkraftwerk, gell, man hat Angst. Aber mich erinnert es immer wieder, so eine Wolkensäule ging vor dem Volk Israel her, um sie den Weg zu weisen, und bei Nacht. Damit sie sich nicht hinlegen konnten, sagen, jetzt ruhen wir mal zuerst aus, die wohlgeordneten Israeliten. Ihr müsst auch nachts präsent sein. Ich will euch eventuell bei Nacht den Weg weisen. Und jetzt blättern wir um nach 2. Mose 14. Ab Vers 13. Da ist dann schon passiert, als das Heer des Pharao den Israeliten nachgeeilt ist, um sie wieder zurückzuholen. Nicht nur Israel war wankelmütig, auch der Pharao war wankelmütig. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Da müsst ihr euch vorstellen, manchmal der Bibel ist so kurz, präzis berichtet, dass wir uns das mal klar machen müssen, wie wenn sie Kinderkirchhelfer wären, müsst ihr euch das vorstellen. Mose hat zwar gesagt, der Herr wird für euch streiten, aber lieber Gott, jetzt stehen wir am Rand von diesem Schilfmeer. Was sollen wir denn machen? Wo sind die Schiffe, die Fähren, die uns hinüberbringen? Wo ist Pioniergerät, dass wir da durchkommen? Da hinten kommen schon die Ägypter. Lieber Gott, hilf doch. Und Gott sagt, Vers 15, was schreist du zu mir? Los, auf, geh doch ins Wasser hinein. Gott erwartet von seinen Leuten manchmal, dass wir vorangehen, auch wenn wir meinen, es geht ins Verderben. Wir werden erst die Wunder Gottes erleben, wenn wir mitten im Vertrauen auf Gott hineingehen, auch in das, was uns so ohne Hilfe zu sein scheint. Vers 16, du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mittendurch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen, und will meine Herrlichkeit erweisen. Hier wieder das Stichwort Herrlichkeit, diese Kabot, dieser Strahlglanz Gottes. Ich will meine Herrlichkeit erweisen. Kennen Sie aus der Weihnachtsgeschichte, die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie. An dem Pharao und all seiner Macht, an seinen Wagen und Männern. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Wenn ich meine Herrlichkeit erweise am Pharao und seinen Wagen und Männern. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie, hinter das Volk Israel, und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster. Und hier erleuchtete sie die Nacht, so kamen die Heere die ganze Nacht nicht näher. Nochmal Vers 24. Als nun die Zeit der Morgenwache ankam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über das Heer. Also was auf der einen Seite für die Ägypter Schrecken blieb. Grauenvoll, dass die Krieger Ägypten sagten, was ist los? Da können wir nicht weitermachen. Sonst wäre es für sie ein leichtes gewesen, mit ihren schnellen Wagen, mit ihrer schnellen Panzertruppe, das lahme Volk Israel einzuholen. Der Herr schreckte sie. Und für Israel war das die Wolke, die Feuersäule leuchtend, dass sie durch das geöffnete Meer ziehen konnten. Gott hatte schon einen Plan bereit der Rettung, als Israel noch nicht wusste, wie es gehen sollte. Die tröstliche Feuersäule, die den Weg gewiesen hat, auch wenn es ein Umweg schien. Ach, jetzt müsste ich anfangen zu erzählen. Von dem vielen, was ich erlebt habe, was Menschen wie ein Umweg vorkam, mein lieber Cousin Johannes mit 16,5 Jahren in russische Gefangenschaft gekommen, abgezehrt heimgekommen, 4,5 Jahre später. mit strahlendem Gesicht. Ich habe den Umweg gebraucht, damit Jesus mich finden konnte. Wenn ich als Gemeindepfarrer Menschen besuchte und sie gesagt haben, ah, Kirche und Bibel, das bringt alles, konnte ich fragen, haben Sie nie Gott erlebt? Ah, doch, damals, bei den Fliegerangriffen auf Stuttgart. Der andere hat gesagt, doch, in der Kriegsgefangenschaft, als wir beinahe kaputt waren. Erstaunlich, wie der heilige Gott tröstlich, einladend wirkt, dort, wo wir meinen, seien Umwege, seien nur Schrecken. So wie er in Israel gehandelt hat, so bleibt unser Gott, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Vielleicht das bewegendste, Helmut James Graf von Moltke, einer der Mitverschwörer vom 20. Juli 1944, zu einem Abschiedsbrief vor der Hinrichtung an seine Frau Freya. Mein Liebes, was hat unser Gott getan? Bis hin zur Verhandlung vor dem Präsidenten Freisler, als er mich angeschrien hat. Wem gehorchen Sie? Von wem empfangen Sie Befehle? Von Ihrem Jesus oder von Adolf Hitler? Dass ich noch im Volksgerichtshof ein Zeugnis für Jesus ablegen konnte und nicht sterbe als Gutsbesitzer oder als Verschwörer, sondern als einer, der den Befehlen des Herrn Jesus folgt. Ach, die tröstliche Feuersäule, dass so einem, der vor dem Tod stand, plötzlich das bewusst wird. Mein Gott hat einen Weg für mich. Die Umwege, und plötzlich ist die gnädige Gegenwart Gottes spürbar. Als in Uganda durch Idi Amin die ganze Riege der Bischöfe umgebracht wurde, an der Spitze der Erzbischof Luwum, der spätere Bischof Festo Kiwengere auf der Flucht war, ist eine einfache ugandische Frau zu ihm getreten und hat gesagt, diese ganze Not hat uns weitergebracht als 100 Jahre europäische Mission. Als all das, was die Missionare getan haben. Gnädige Zeichen Gottes. Ein Studienfreund von mir, der Rudolf Bögel, schon lange in der Ewigkeit, schwer krank, erste Nierenoperation, zweite Nierenoperation, schrieb mir, als ich in den OP hineingeschoben wurde mit all dem Gestänge und den Lichtern, ist plötzlich so ein Gestänge in Kreuzesform aufgeleuchtet. Tröstliches Zeichen meines Herrn, du gehörst mir, nicht den Ärzten, nicht der Operation, nicht deiner Schwäche. Tröstliche Zeichen unseres Gottes, so war es die Feuersäule. Was sonst schrecken müsste, wenn sich so allein vorkommen im Operationssaal und plötzlich bloß umgeben von diesen grün gekleideten Gestalten, kann uns so Gott seine Zeichen seiner Nähe schicken. So war es bei Israel. Und so wird es bei den Seinen halten, unser treuer Gott. Das, was der Rudolf Bögel erlebt hat, das Zeichen unseres Herrn Jesus, das Kreuz, ist vielleicht der wichtigste Hinweis. Ich lese Ihnen jetzt eine Stelle. Aus dem 2. Mose 40. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und nicht einmal Mose konnte in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte. Und die Herrlichkeit des Herrn die Wolke erfüllte. Gott wollte nicht bloß vor seinem Volk hermarschieren, sondern bei seinem Volk präsent sein, mit seiner Herrlichkeit, mit dem Zeichen seiner Nähe. Und wenn wir in unseren Kirchen und Gottesdiensträumen immer wieder das Zeichen des Kreuzes haben, ist das ja keine Inflation mit einem Symbol, sondern die Erinnerung daran, dass die Heiligkeit Gottes dort auf dem Hügel Golgatha im Feuer gebrannt hat. Prophet Jesaja musste ankündigen, ich will den Unrat meines Volkes wegnehmen im Feuer. Jesaja 4,4. Was der Johannes der Täufer ankündigte, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er meint nicht, war nicht bloß ein tröstliches Feuerchen gemeint, sondern das Gerichtsfeuer, in das sich unser Herr Jesus hineinstellen ließ. Als alle Gemeinheit, aller Dreck, alle Lüge, alle Unvollkommenheit, aller Hass, alle Gottesverachtung, all unsere christliche Halbherzigkeit auf ihn gelegt war. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Schrecken Gottes um und um. Der heilige Gott. Er hat all unsere Sünde getragen, so hat schon der Jesaja im Kapitel 53 gesehen. Wenn wir das Kreuzeszeichen vor uns haben, sollten wir daran denken, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der nicht bloß sagt, naja, ist alles okay, gell? Ich habe dich ja lieb. Nein, das Feuer hat gebrannt. Der große Evangelist Samuel Keller, der zuerst in Südrussland auf der Krim gewirkt hat, hat oft in seinen Evangelisationen das Bild gebraucht, wie plötzlich in der Ferne ein Steppenbrand aufbrach. Wie können wir dem entfliehen? Das Feuer fraß sich immer näher und da hat schnell der Kutscher sein Feuerzeug genommen, so wie man damals noch ein Feuerzeug hatte, und hat ein Feuer angezündet und hat das angefacht noch mit seinem Jackett. Und dann hat er die Kutsche, die Pferde auf das Gelände gezerrt, wo das Feuer schon gebrannt hatte. Und als die Feuerwalze kam, konnte sie nicht mehr weiter fressen an dem Gebiet, wo das Feuer schon gewütet hatte. Dort war sicherer Boden. Und Samuel Keller hat das immer benutzt und hat gesagt, so dürfen wir uns zu Jesus, dem Gekreuzigten, flüchten, weil dort das Feuer des heiligen Gottes schon gebrannt hat über aller Unvollkommenheit. Jesaja 4, hört ihr, ein Unflat seiner Leute wegbrennen durch Feuer. Und wenn wir uns zu Jesus stellen, jedes Mal, wenn wir den Namen Jesus anrufen, dann sollte das nicht nur sein, hilf mir Jesus, denk an mich Jesus, tröste mich, sondern Jesus, ich stelle mich zu dir mit all meiner Unvollkommenheit, mit meiner Sünde, mit dem vielen Pannen meines Lebens und bin froh, dass ich auf sicherem Grund bin. Und wenn Gott das verzehrende Feuer ist, dann wird es mich nicht mehr verzehren, sondern ich bin gerettet. Der Gott der Liebe ist im Kreuzesgeschehen erkennbar. Unser Herr geht mit. Das wollte ich Ihnen heute einfach weitergeben, was mir groß wurde über diesem Impuls biblische Lichtgeschichten. Das hat Israel erfahren mit der Feuersäule. Und wir können es erfahren, wenn wir den Namen des Herrn anrufen. Das, was der Apostel immer wieder bezeugt hat, der Apostel Paulus in seinen Predigten. Leute, unser Gott, mit dem ist nicht zu spaßen. Aber er hat uns eine Rettung geschaffen. Er hat ihn, den Gekreuzigten, in seinem Blut hingestellt, damit ihr an ihn glaubt und in ihm Rettung erfahrt. Das darf ich mit Ihnen beten. Lieber Heiland Jesus Christus, danke, dass in dir das wahr geworden ist, dass der heilige Gott seine Schrecken auf dich geladen hat. Die Schrecken, die wir eigentlich verdient haben. Ach, was heißt eigentlich, die wir in Wirklichkeit verdient haben. Und du willst uns erfahren lassen den Trost. Du bist der, der uns erlöst. Du bist gekommen, nicht damit wir dir dienen, sondern dass du uns dienst, weil du dein Leben gegeben hast für uns zur Erlösung, zur Befreiung, zum Heil. Danke dafür. Amen. Jetzt würde ich gern mit Ihnen singen aus dem kleinen blauen Gesangbuch eine Strophe. 370, die passt jetzt an dieser Stelle von Adolf Heller. Die letzte Strophe: Mögen auch die Welten fallen in das tiefste Zorngericht. Einmal schenkt der Vater allen seinen Wesen Heil und Licht. Doch wer seines Sohnes Sendung glaubend fasst und ihm sich weiht, trägt als Erstling der Vollendung jetzt schon Gottes Herrlichkeit.